Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Donnerstag / Feiertag für viele. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand, zum Beispiel wo und wie dieses Jahr Reisen möglich sein wird. Außenminister Heiko Maas hat sich dazu heute nochmal geäußert. Unter anderem gilt ja die Reisewarnung für die Türkei weiterhin bis Ende August. Und das ärgert die türkische Tourismusbranche und auch Neşati Kaya, der ein Reisebüro in Berlin hat.
Ja, wir waren überrascht. Wir haben gehofft, dass das dann aufhoben wird und dann die Leute werden dann ihr Urlaub in der Türkei machen.
Ja, Deutschland und die Türkei sind noch in Gesprächen. Es kann also sein, dass sich da auch noch was ändert. Wir sprechen mit Neşati Kaya über die aktuelle Situation. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen, sie geht stärker gegen sogenannte pädokriminelle Netzwerke vor. Sexuelle Gewalt und Missbrauch an Kindern, Lüchte, Bergisch Gladbach, Münster. Und jetzt fordern PolitikerInnen härtere Strafen, um solche Taten zu verhindern. Bislang liegt die Mindeststrafe bei 2 und die Höchststrafe bei 15 Jahren.
Aus meiner therapeutischen Erfahrung lassen sich Straftäter nicht abschrecken von der Höhe der Strafe.
Und deshalb findet der Kriminalpsychologe Christian Lüttke auch härtere Strafen nicht das richtige Mittel, um Missbrauch an Kindern zu verhindern. Was für ihn das richtige Mittel ist, das hören wir gleich von ihm. Und wir haben heute Florian Neuschwander mit in der Sendung dabei. Vielleicht folgt ihr ihm ja schon bei Instagram. Lauf-Influencer ist er. Das Besondere, er läuft sehr, sehr lange Strecken.
Wenn man sich gut fühlt, läuft man vielleicht 80 Kilometer oder wenn man sich noch besser fühlt, vielleicht entscheiden wir dann auch mal 130 Kilometer am Stück zu laufen und dann macht man eine Pause und am nächsten Tag geht es halt weiter und man erlebt halt einfach viel auf der Strecke.
Ja, 130 Kilometer am Stück, das muss man dann auch erstmal können. Was die Besonderheit beim Ultralaufen ist, das klären wir mit ihm in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wäre mal wieder was, oder? So eine Welle? In real sehen, live, irgendwo Holland am Meer, Nordsee oder vielleicht Atlantik. Jetzt langes Wochenende in vielen Bundesländern, da fahren viele weg. Aber was ist eigentlich mit unserem Sommerurlaub? Am Montag fallen ja die Reisewarnungen für die EU an Sandmeier aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie ist das jetzt konkret? Können wir Urlaub wieder machen?
Ja, also grundsätzlich kann man dazu sagen, beziehungsweise sagt die Regierung erstmal ja. Heute Mittag gab es nochmal eine Pressekonferenz mit Außenminister Heiko Maas und der sagt unterm Strich, Urlaub ja, aber bitte weiter vorsichtig sein. Heiko Maas, der hatte heute nochmal eine Videokonferenz mit 12 Kollegen aus der EU und dort wurde nochmal über das Thema Reisen gesprochen. Und danach hat er dann betont, die Lage rund um Corona, die ist weiter unsicher. Und auch wenn einige Reisewarnungen bald auslaufen, können die auch wieder ausgerufen werden, wenn das alles nicht funktioniert.
Aber Stichwort Reisewarnung, die jetzt da gerade aus Europa laufen oder auslaufen, was heißt das?
Genau, ab Montag, also ab dem 15.06. sind die Reisewarnungen vorbei. Erstmal für die 26 EU-Länder und dazu auch noch für Großbritannien, Island, Norwegen, die Schweiz und für Liechtenstein. Praktisch ist es aber so, dass man jetzt noch nicht einfach am Montag dort überall einfach so hinfahren kann. Spanien zum Beispiel lässt weiter wegen seinen Einreisebeschränkungen erst ab dem 21. Juni Touristinnen und Touristen ins Land. Und in Großbritannien, da gilt, wer kommt, der muss erstmal 14 Tage in Quarantäne. Also man muss sich schon weiter informieren und auch schauen, gibt es dort schon wieder Flüge hin und so weiter.
Gut, dann gehen wir mal einen Schritt weiter raus aus Europa. Wird das was in diesem Jahr?
Ja, also erstmal wurden die Reisewarnungen für 160 Länder außerhalb der EU jetzt weiter verlängert und zwar bis zum 31. August, also dann, wenn ja die Sommerferien zumindest quasi fast vorbei sind. Ganz in Stein gemeißelt ist das aber noch nicht. Das heißt, es laufen Gespräche und es kann auch schon vorher Ausnahmen geben für bestimmte Länder. Abhängig ist es dann davon, wie viele Infektionen es dort vor Ort gibt, wie das Gesundheitssystem funktioniert, wie verlässlich die Daten sind, die aus dem Land kommen. Das hat Heiko Maas vorhin auf der Pressekonferenz auch nochmal bestätigt. Also eben, dass man mit den Behörden in diesen Ländern eng zusammenarbeite und auch im Austausch ist.
Was ist denn zum Beispiel so ein Land, mit dem gesprochen wird?
Also konkret angesprochen hat Heiko Maas die Türkei, also ein Land, das ja nicht in der EU ist, aber in das die Deutschen ja sehr gerne reisen und in das auch viele Pauschalreisen gehen. Gerade für solche Länder, also etwa für die Türkei, Ägypten und Tunesien, ist das nämlich ein echter Rückschlag, dass die Reisewarnung jetzt nochmal verlängert wurde. Denn die sind echt stark vom Tourismus abhängig und hatten eben auf den Sommer gehofft.
Jetzt gibt es ja Reisewarnungen, die zur Reise hinweisen werden. Können wir da nochmal genau klären, was der Unterschied ist?
Ja, das sind ja Kriterien, die von der Regierung festgelegt werden. Für die EU-Länder wurden die Reisewarnungen jetzt runtergestuft und es gibt nur noch Hinweise, das heißt für einzelne Nationen oder Regionen. Das bedeutet, das sind Infos dazu, welche Risiken es genau in diesem Land geben könnte. Reisewarnung dagegen bedeutet, man muss davon ausgehen, dass es wirklich ganz konkret Gefahr für Leib und Leben gibt, wenn man dorthin fährt. Und wichtig ist das für viele im Moment vor allem dann, wenn es ums Geld geht. Denn bei einer Reisewarnung kann ein Urlaub zumindest in der Regel kostenfrei storniert werden.
Wie bindend ist das alles denn eigentlich?
Ja, das war auch ein wichtiger Teil dieser Pressekonferenz heute. Dazu hat Heiko Maas nochmal grundsätzlich was gesagt. Nämlich, jeder, der reist auf eigene Verantwortung und zwar immer und nicht nur zu Corona-Zeiten. Das heißt, es gibt kein Recht darauf, dass man etwa irgendwo abgeholt wird, wenn sich die Lage verschlechtert oder so, nur weil es keine Reisewarnung mehr gibt. Das alles sind nur Hinweise, also eine Art Service der Bundesregierung. Es gibt keine Verbote und jeder muss einfach für sich selber wissen, fahre ich oder nicht.
Bundesaußenminister Heiko Maas hat heute nochmal davor gewarnt, bei Reisen ins Ausland zu unvorsichtig zu sein. Die Lage rund um das Coronavirus bleibe unsicher, hat er gesagt. Und auch wenn ab Montag die Reisewarnungen für Länder in Europa aufgehoben sind, geht's nur mit Vorsicht und Verantwortung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und wir schauen uns nochmal die Reisewarnungen an, die es aktuell gibt. Das hat sich die türkische Tourismusbranche sicherlich anders vorgestellt. Aufhebung der Reisewarnung gestern für viele EU-Mitgliedstaaten und den Schengen-Raum, aber nicht für die Türkei. Vor Reisen in die Türkei wird noch bis Ende August gewarnt. Aktuell sieht es so aus, wer aus der Türkei nach Deutschland kommt, muss in Quarantäne. Wer hinfliegt, muss nicht in Quarantäne. Der türkische Gesundheitsminister Fareti Koca erzählt dem türkischen Fernsehen, was die Touristen dort erwartet.
Wir wollen alle Bürger, die aus dem Ausland kommen, einer gesundheitlichen Kontrolle unterziehen. Das heißt, es wird Fieber gemessen und nach Symptomen geschaut. Stellen wir Symptome wie hohes Fieber fest oder haben sonst irgendwie den geringsten Verdacht auf Corona, dann organisieren wir, dass der oder diejenige im Krankenhaus behandelt wird.
Ja, und trotzdem, das Infektionsrisiko und die Sicherheit in Sachen Corona machen dem Bundeskabinett da noch ein paar Sorgenfalten. Was die Warnung jetzt für den Tourismus in der Türkei bedeutet, darüber habe ich heute mit Neşet Kaya gesprochen. Er hat ein Reisebüro in Berlin. Und ich wollte erstmal von ihm wissen, wie er die Nachricht Reisewarnung verlängert bis zum 31. August für die Türkei aufgenommen hat.
Ja, wir waren überrascht. Das heißt, wir haben das nicht erwartet. Wir haben gedacht, das wird dann aufgehoben und die Leute, weil die Maschinen haben ja angefangen gestern anzufliegen nach Deutschland und dann zwischen Türkei und Deutschland. Wir haben gehofft, dass das dann aufgehoben wird und dann die Leute werden dann ihr Urlaub in der Türkei machen.
Haben Sie denn jetzt schon viele Stornierungen oder viele?
Ja, Stornierungen nicht direkt, aber die Leute haben nicht richtig verstanden. Die Reisewarnung ist ja nicht Reiseverbot.
Also da haben sie viel zu tun, um gerade erstmal alles richtig
zu
stellen.
Genau, dass die Leute dann richtig verstehen können oder richtig dann die Leute das ankommt.
Merken Sie denn schon jetzt irgendwie, dass das sich finanziell irgendwie niederschlägt, auch mit Reiseabsagen dann?
Ja, nicht so viel, weil wir haben ja schon, was sein sollte, diese letzten 3 Monate erlebt. Ich denke nicht mehr, dass dann noch da neue Stornierung oder Stornierung kommen wird. Aber natürlich, wir hätten dann gewartet oder gewünscht, dass die Kunden oder die viele, die gewartet haben bis jetzt, die werden dann vielleicht dann sich mutigen und dann die Reise in der Türkei zu machen. Mhm. Aber diese Reisewarnung hat dann wieder die Leute durcheinander gebracht.
Was hören Sie denn von den Hotelbetreiberinnen und Hotelbetreibern in der Türkei?
Ja, alle waren ja bereit, alle haben ja alles dann vorbereitet, dass die ab 15. Juni diese Reisewarnung wird ja aufgehoben und danach dann die Leute, die Flüge werden ja anfliegen und dann die Flüge sind auch geflogen, gestern, heute und dann geht es ab heute weiter. Ja, die haben natürlich die Gäste erwartet, aber für den war das auch ein Schock.
Herr Kaya, wer bucht denn oder hat denn die Türkei-Reise bei Ihnen gebucht bisher? Sind das viele Deutsche oder Deutsch-Türken?
Beides. Wir haben beides. Ich hätte heute sogar für 18. für Deutschland dann nur die Flug ausgestellt, dass sie da 18. fliegen werden für 2 Wochen, weil die haben ja eine Wohnung in Siede. Die Leute, die schon in der Türkei waren oder die Türkei kennen oder schon Urlaub gemacht haben, die haben keine Bedenken. Das Problem ist nur die erste Mal die Leute, die verreisen wollen.
Was ist denn Ihre Prognose? Jetzt ist es ja so, dass das Bundeskabinett auch gesagt hat, es kann für den einen oder anderen Staat Ausnahmeregelungen geben. Da müsste man sicherlich dann nochmal das Infektionsgeschehen vor Ort sich anschauen in der Türkei. Was glauben Sie, wie wird das da weitergehen in Sachen Reisewarnung?
Meine Meinung, vielleicht wenn ab 19. Juni, wenn die Botschafter dann in Antalya dieses Urlaubsgebiet dann selber geprüft hätten, sie werden dann vielleicht ja die Information weitergegeben. Und dann wir hoffen oder wir wünschen, dass das danach dann irgendwie aufgehoben wird.
Das Bundeskabinett hat erstmal viele Reisewarnungen aufgehoben für die Türkei, allerdings nicht. Da gilt sie weiterhin bis zum 31. August. Das sorgt, wie wir gerade von Eshati Kaya aus Berlin gehört haben, für Verwirrung in Sachen Türkei-Urlaub und geht natürlich zulasten der türkischen Tourismusbranche. Außenminister Heiko Maas hat heute aber auch nochmal gesagt, man ist in Gesprächen mit der Türkei und Zitat, wir werden die Reisewarnung nicht auf Dauer aufrecht erhalten. Zitat Ende.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie kann man das verhindern, sexuelle Gewalt und Missbrauch gegenüber Kindern? Mitglieder der Bundesregierung streiten da gerade darüber, ob man für Kindesmissbrauch nicht härtere Strafen androhen sollte. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU ist dafür. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD, die war bisher dagegen, sagt heute aber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, in Zukunft sollen auch die Fälle von Missbrauch als Verbrechen gelten, bei denen es nicht zur körperlichen Gewalt und zur Misshandlung kommt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Menschen illegales pornografisches Material teilen. Dafür könnten Strafen von bis zu 10 Jahren möglich sein. Aber die große Frage ist, welchen Effekt haben denn bitteschön härtere Strafen auf diesem Gebiet? Sprechen wir darüber mit dem Kriminalpsychologen Christian Lüttke. Herr Lüttke, nach Ihrer Erfahrung, spielt es für Sexualstraftäter eine Rolle, welche Strafe für eine Tat droht?
Aus meiner therapeutischen Erfahrung lassen sich Straftäter nicht abschrecken von der Höhe der Strafe, denn sie haben ein bestimmtes Verhaltensmuster, sie haben oft wenig Einsicht in ihr Fehlverhalten und von daher können sie das Ganze gar nicht reflektieren. Also die Strafe lässt sie am Ende unbeeindruckt.
Bundesinnenminister Horst Seehofer sagt, wir müssen uns als Politiker dazu bekennen, die Mindeststrafe zu erhöhen. Hohe Strafen hätten eine bewusstseinsbildende Wirkung. Das sehen Sie anders?
Ich glaube nicht, dass hohe Strafen eine bewusstseinsbildende Effekt haben, denn eine Justizvollzugsanstalt, ein Gefängnis ist keine therapeutische Einrichtung. Das heißt, von daher halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass jemand auch bei einer längeren Haftstrafe im Grunde genommen von sich aus Einsicht in das Fehlverhalten bekommt und seine Verhaltensweisen ändert.
Was kann denn Ihrer Meinung nach verhindern, dass Menschen solche grausamen Taten begehen?
Kein Mensch wird über Nacht zum Täter und schon gar nicht als Täter geboren. Das ist immer Abschluss einer langen, gestörten Persönlichkeitsentwicklung. Prävention beginnt schon in der Ursprungsfamilie. Es ist ganz wichtig, in Bildung zu investieren, in den Familien, darauf zu achten, dass Kinder eine starke emotionale Bindung zu mindestens einem einzigen Menschen haben. Wenn sie sich geliebt fühlen, dann sind sie stark. Denn jede Form von Gewalt entspringt immer aus Ohnmacht, weil die Gewaltausübung das Gefühl von Ohnmacht in ein kurzzeitiges Erleben von Allmacht verwandelt. Von daher würde ich dafür plädieren, möglichst früh in umfangreiche Bildung und Aufklärung zu investieren.
Also eher präventiv als danach die Strafe zu erhöhen.
Prävention ist definitiv immer besser, als die Strafe hinterher zu erhöhen. Die Strafe hilft letztendlich dann nur, möglicherweise weitere Opfer von den Tätern zu schützen.
Justizministerin Christine Lambrecht sagt, wir sollten unsere Kräfte bündeln, um unsere Kinder vor diesen schrecklichen Missbrauchstaten zu schützen. Wie kann man das von außen, wie kann man da helfen?
Also man kann Kindern schon sehr früh helfen, Anti-Opfer-Signale auszusenden, Stopp zu sagen, mitzuteilen, dass sie etwas nicht wollen, immer Erwachsene fragen, wenn ihnen etwas komisch vorkommt. Also Kinder können sehr früh gestärkt werden. Es gibt dafür ganz wunderbare Programme, die teilweise von der Polizei angeboten werden. Mein Körper gehört mir, ich kenne dich nicht, ich gehe nicht mit. Auch die Kinder müssen schon sehr früh quasi auf eine spielerische Art herangeführt werden, Nein zu sagen, Stopp zu sagen und Anti-Opfer-Signale auszusenden.
Herr Lüttke, wenn Sie sagen, jedes Kind und jeder Straftäter oder jede Straftäterin ist ja auch irgendwann mal Kind gewesen, muss besser aufwachsen und muss sich sicher fühlen. Würden Sie sagen, wir haben da den richtigen Fokus in der Gesellschaft, dass uns Kinder genügend wert sind?
Ich glaube, dass es leider oft nicht so der Fall ist, dass uns Kinder genügend wert sind. Aktuelle Studien zeigen, wenn man sich die Generation Z anschaut, das heißt also die, die zwischen 1997 und 2014 geboren wurden, für die ist die Familie ein ganz zentraler Wert, Freunde. Das heißt also, das Bedürfnis bei jungen Menschen, sich an der Familie zu orientieren, das ist sehr groß und dem sollten wir also entsprechen, das sollten wir würdigen. Das heißt also hier immer mit Kindern spielen, möglichst viel Zeit verbringen, das ist im Grunde genommen die beste Prävention.
Kriminalpsychologe Christian Lüttke. Er geht also nicht davon aus, dass härtere Strafen automatisch zu weniger Straftaten führen. In der Diskussion sind härtere Strafen aktuell gegen sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und Kinderpornografie nach den Missbrauchsfällen in Münster.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Geht nicht mehr weiter. Die Serie Cops, eine US-amerikanische Produktion, wird nicht in die nächste Staffel gehen. Der Streamingdienst HBO hat außerdem den Film vom Winde verweht, aus den 30ern, von seiner Seite runtergenommen. Das alles in Reaktion auf die aktuelle Rassismusdebatte. Es geht darum, Stereotype über People of Color zu verhindern. Da tut sich also wirklich was. Das schauen wir uns an mit unserer Korrespondentin in Los Angeles, mit Katharina Wilhelm. Katharina, sind das nun vereinzelte Entscheidungen oder ist das wirklich größer angelegt, dass sich da gerade was in der Film- und Serienbranche tut?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Also mein Eindruck ist schon, dass sich etwas bewegt in Hollywood. Die Frage ist ein bisschen, ob es sich an der richtigen Stelle bewegt. Die Diskussion über Filme wie zum Beispiel eben Vom Winde verweht oder dann gibt es auch noch diesen Disney-Film Onkel Remus Wunderland, die rassistische Vorurteile bedienen oder auch die Sklaverei zum Teil verharmlosen, die gibt es schon ganz lange. Aber diese aktuellen Proteste haben sicher dazu geführt, dass jetzt gehandelt wird und diese Filme anders diskutiert werden, dass sich viel kritischer damit auseinandergesetzt wird. Trotzdem muss man sagen, wird das nicht reichen, ein paar Serien zu streichen oder auch mit Anmerkungen zu versehen, denn die Probleme gehen ja wirklich viel, viel tiefer.
Was sind denn die größten Probleme, die die Branche da hat?
Also das größte Problem, würde ich sagen, ist, dass Schwarze und People of Color, aber auch Frauen immer noch nicht im gleichen Maße zum Beispiel auf dem Bildschirm zu sehen sind, wie es auch der Realität entspricht, also die Bevölkerung widerspiegelt. Und wie man sieht, werden ja auch immer noch Stereotype bedient. Ich war auch ganz erstaunt, habe dann auch noch mal reingeschaut. Blackfacing zum Beispiel, also wenn sich ein Weißer schwarz anmalt, das gibt es in Sendungen, die gar nicht so alt sind. Little Britain zum Beispiel, diese Comedy-Sendung. Und die BBC und auch Netflix unter anderem haben ja reagiert, haben das jetzt aus dem Programm genommen. Und das ist etwas, wo ganz klar ist, das ist total rassistisch. Das macht man einfach auch nicht mehr. Aber trotzdem, wie gesagt, auch relativ aktuelle Sendungen haben das tatsächlich noch betrieben. Und dann ist das andere große Problem hinter der Kamera, also in den Jobs rund um die Filmindustrie. Also wenn es jetzt um Regisseure geht, um Produzenten, aber eben auch sowas wie Make-up und so weiter und so fort. Da ist auch noch nicht so wahnsinnig viel Diversität. Und das ist wirklich ein Problem, was man versucht anzugehen in Hollywood. Aber es ist sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt.
Welche Ansätze gibt es denn, um das alles diverser zu machen?
Also zum Beispiel die Oscar Academy, also diejenigen, die auch für die Oscar-Nominierungen zuständig sind. Das ist ja ein riesiges Gremium aus Tausenden von Leuten. Die haben angefangen, in den vergangenen Jahren immer mehr Diversität einzubauen. Also mehr Frauen reinzuholen, mehr People of Color reinzunehmen. Aber das Problem ist, dieses Gremium, da ist man im Prinzip lebenslang drin. Und erst wenn man verstirbt, tritt man da sozusagen aus. Und das war ganz lange Zeit wirklich eher weiß und männlich geprägt. Also bis da wirklich mal eine Durchmischung stattfindet, das dauert. Und man hat ja dieses Jahr auch wieder gesehen, als wir über die Oscars geredet haben, haben wir viel über Frauen und Repräsentation gesprochen, aber eben auch über Schwarze und wie viele jetzt irgendwie nominiert sind. Und da hat man gemerkt, da ist immer noch ein Problem. Also immer noch ist ein Problem, dass dort zu wenig Diversität in diesem Gremium herrscht. Und das spiegelt sich dann auch wieder zum Beispiel in den Oscar-Nominierungen.
Also Problem erkennen ist sicherlich die eine Sache, aber dann muss es auch irgendwie weitergehen. Gibt es denn klare Zielsetzungen, Diversity-Beauftragte zum Beispiel, die da so ein Auge auf das haben, was passiert?
Also es gibt zumindest Studien, die jetzt analysieren jedes Jahr, wie divers Hollywood ist. Und das ist schon mal gut, um das überhaupt zu messen, damit diese Aufmerksamkeit da ist. Und dann gibt es zum Beispiel eine Klausel, die man sich in seinen Vertrag basteln lassen kann, wenn man Schauspieler ist oder auch Regisseur oder Produzentin. Und das nennt sich Inclusion Rider. Und dann kann man verlangen, dass die Produktion mindestens zu 50% divers besetzt ist. Aber wie viele Schauspieler, Produzenten, Regisseure das tatsächlich benutzen, das ist die andere Frage. Das weiß man noch nicht so ganz genau. Aber es gibt eben diese Werkzeuge, die gibt es tatsächlich. Das muss aber ausgeführt werden und da muss Hollywood, glaube ich, noch ganz schön nacharbeiten.
Also Serien werden nicht weiter produziert, Filme werden von Plattformen runtergenommen. Die Rassismusdebatte, die aktuelle, hat einen Einfluss auf das Angebot von Filmen und von Serien, wie Katharina Wilhelm uns aus Los Angeles berichtet hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das wisst ihr, wir nehmen eure Kritik sehr, sehr ernst. Hörer Randy Lee Kay hat uns geschrieben, mail@deutschlandfunknova.de. Er ist ein professioneller Musiker aus der Nähe von Stuttgart, nämlich aus Leonberg, und er ist ziemlich sauer. Er ist nämlich überhaupt nicht einverstanden mit der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien über die Corona-Maßnahmen der Politik und auch darüber, wie die sogenannten Hygienedemos in Stuttgart und Berlin behandelt werden, wie die darüber berichten, die Medien. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döppelt hat mit ihm gesprochen und hat sich gleichzeitig mal angeschaut, was die Medienforschung zum Thema ausgewogene Berichterstattung in der Corona-Pandemie so sagt.
Randy Lee Kay ist nach wie vor stark betroffen von den Corona-Maßnahmen. Als Live-Musiker darf er nicht auftreten. Nur mit dem Komponieren und mit seiner privaten Musikschule verdient er noch was.
Mir brechen 60%, 70%, 75% meiner Einnahmen weg. Und mit dem verbleibenden Rest kann ich nicht überleben.
Randy Lee Kay ist nicht einverstanden mit diesem Berufsverbot, wie er es nennt. Zweimal war er bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Stuttgart.
Am Anfang hat man es mal ganz kurz ignoriert, beim Deutschlandfunk auch.
Viele der Berichte über die Demos fand er überhaupt nicht gut.
Man hat schon Interviews gemacht mit den Demonstranten, aber dann meistens mit denen, die sich einfach nicht klar ausdrücken können und die dann irgendwie so in einem Halbsatz irgendeinen Scheiß von sich geben. Und das hat man dann gesendet, um zu zeigen, guck mal, wie blöd die sind. Oder guck mal, was die für merkwürdigen Theorien anhängen.
Randy Lee Kay meint, die gemäßigten, eher normalen Leute, die in Stuttgart friedlich demonstriert haben, hätten viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und auch von der sonstigen Corona-Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen ist er enttäuscht. Auch von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova, die er regelmäßig hört.
Je weiter diese Corona-Krise fortgeschritten ist, desto mehr habe ich einfach bemerkt, dass sich die Meinungen ausdünnen, dass in der Bevölkerung ganz andere Meinungen auch zum Tragen und zur Sprache kommen, die eben in Medien komplett totgeschwiegen werden und nicht mehr ans Licht kommen.
Damit meint er zum Beispiel die Standpunkte von Ärzten, die in den vergangenen Monaten vor allem auf YouTube viele Klicks erzielten, aber umstritten sind.
Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel auch mal Leute wie Bodo Schiffmann oder auch mal der Professor Bhakti oder irgendwelche Leute, die wirklich auch was zu sagen haben und gegenteilige Meinungen vertreten, dass man die zum Beispiel zu einem Gespräch einlädt und mal wirklich mit denen diskutiert. Und dann kann man ja möglicherweise irgendwie einen Vertreter von der anderen Meinung damit mit reinsetzen, dass da mal wirklich eine offene Diskussion überhaupt mal stattfindet.
Randy Lee Kay kritisiert außerdem, dass Moderatoren schon mal ihre eigene Meinung mit einbringen, ohne das kenntlich zu machen. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des NDR-Magazins ZAP von Ende Mai hat ergeben, dass das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien insgesamt hoch ist. 68% der Befragten halten deren Corona-Berichterstattung für glaubwürdig. Auf der anderen Seite meinen 20%, Medien und Politik würden die Gefährlichkeit des Coronavirus ganz bewusst übertreiben, um die Öffentlichkeit zu täuschen.
Die Berichterstattung ist in den vergangenen Monaten ja sehr dynamisch gewesen, hat sich immer wieder verändert.
Das ist Klaus Meyer. Er ist Professor für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und er hat zusammen mit einem Schweizer Medienforscher die Corona-Berichterstattung der vergangenen Monate analysiert.
Wir hatten am Anfang ja die Phase, wo Journalismus sehr distanzlos, unkritisch und weitgehend ohne eigene Recherche die Maßnahmen der Regierungen und die Ratschläge der Virologen dann verkündet hat.
Das findet Klaus Meyer nachvollziehbar und durchaus richtig angesichts der Bedrohung durch das neue Virus und der Krise, die bevorstand. Aber er meint auch, danach sei einiges schiefgelaufen. Einzelne Virologen seien zu unfehlbaren Medienstars aufgebaut und in diese Rolle gedrängt worden. Und auch an den Corona-Maßnahmen der Politik habe es zu wenig Kritik gegeben.
Man muss ja überlegen, was da passiert ist. Das waren Hinterzimmerentscheidungen, die viele Grundrechte einfach mal von heute auf morgen weggenommen haben. Das wurde nicht durchleuchtet, nicht transparent gemacht. Da wurde eben nicht kritisiert, ob das im Detail gerechtfertigt ist. Solche Phasen dürfen nicht zu lange andauern. Da muss nicht schnell auch wieder eine Debatte kommen in der Öffentlichkeit.
Bei den Berichten über die sogenannten Hygienedemos sieht Klaus Meyer ein ähnliches Muster. Zunächst noch einseitig, fokussiert auf Verschwörungstheoretiker, die in Berlin und anderswo mitdemonstriert haben. Inzwischen ist das Ganze aus seiner Sicht aber vielfältiger geworden. Genau wie die sonstige Corona-Berichterstattung. Mehr Kritik, mehr Distanz, mehr eigene Recherche. Deutschlandfunk Nova-Hörer Randy Lee Kay ist immer noch unzufrieden mit vielen Corona-Berichten in den öffentlich-rechtlichen Medien. Er will aber auch weiterhin als Hörer oder Zuschauer dabei bleiben, sagt er.
Ich würde mir wünschen, dass die Diskussion insgesamt offener wird. Ich würde mir wünschen, dass wir uns wieder die Hände geben und verschiedene Meinungen akzeptieren, weil wir in einer Demokratie leben und da muss man verschiedene Meinungen einfach hinnehmen. Das gehört sich einfach so. Das gehört dazu. Muss man aushalten können. Und selbst wenn mir die gegenteilige Meinung nicht schmeckt, muss ich sie aushalten können und auch mal stehen lassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich finde ja manchmal eine Stunde schon richtig, richtig lange und anstrengend beim Joggen. Er läuft 4 Tage lang und zwar einmal ums Saarland rum. 288 Kilometer sind das. Martin Schädler. Ultraläufer, wir hätten gerne, aber wir können natürlich aktuell nicht mit ihm sprechen, weil er läuft ja. Aber wir können mit Florian Neuschwander reden. Der war schon mal Vize-Weltmeister im Ultra-Trail-Laufen. Da geht's über Stock und Stein und zwar sehr, sehr lange. Ich habe heute mit ihm sprechen können. 288 Kilometer am Stück geht nicht. Wie teilt man sich denn das bitte schön ein?
Wenn man sich gut fühlt, läuft man vielleicht 80 Kilometer oder wenn man sich noch besser fühlt, vielleicht entscheiden wir dann auch mal 130 Kilometer am Stück zu laufen und dann macht man eine Pause und am nächsten Tag geht es halt weiter und man erlebt halt einfach viel auf der Strecke.
130 Kilometer am Stück, hast du jetzt gerade gesagt. Wie teilt man sich das ein? Wie schnell läuft man da?
Ja, das kommt ganz auf die Strecke an, also ob die profiliert ist oder flach ist. Man muss sich das halt schon gut einteilen und vorher natürlich irgendwie auch im Training trainieren. Und für so lange Strecken brauchen wir halt schon viel Erfahrung, auch mit Ernährung etc. spielt auch eine große Rolle. Also
ja, sind viele Faktoren. Wie isst man denn zwischendurch da?
Ja gut, es kommt halt drauf an, wenn es jetzt kein Rennen ist, also was Martin da macht, da hat man ja Zeit, also da kommt es ja jetzt nicht ganz so krass auf die Zeit an, das heißt, der kann ja anhalten und dann sich verpflegen, der macht dann halt vielleicht mal 5 bis 10 Minuten oder ein bisschen länger noch Pause und isst dann was, auch mal was Festes zwischendurch, weil die Pace ja nicht so hoch ist, die Geschwindigkeit, der läuft dann, was weiß ich, also so eine lange Strecke läuft man jetzt nicht schnell, 6 Minuten pro Kilometer oder sowas vielleicht im Schnitt, aber jetzt zum Beispiel so 100 Kilometer auf Zeit, ich bin zum Beispiel mal, 9. war ich bei der Weltmeisterschaft, auf der Straße 100 Kilometer, da hält man halt nicht an, da wird durchgebrannt.
Man kann ja lange Laufen nur mit lange Laufen trainieren, das geht ja nicht anders.
Genau.
Das heißt, man macht im Training dann wirklich auch nochmal diese ganz langen 80 Kilometer oder 100 Kilometer Läufe?
Nee, die ist nicht unbedingt. Also ich bin schon ein paar 100 Kilometer Läufe und immer 100 Meilen gerannt. Und mein längster Lauf im Training ist immer so 60 Kilometer. Das bin ich schon oft gelaufen. Mhm. Aber länger bringt dann auch nichts. Also der Rest kommt dann durch Erfahrung bei so Wettkämpfen oder wenn man halt so eine Aktion macht, dann gewinnt man Erfahrung. Beim nächsten Mal klappt es dann nochmal besser wie beim ersten Mal oder so. Und da lernt man auch bei jedem Lauf dazu irgendwie, was geklappt hat von der Ernährung her, welche Schuhe, was weiß ich, wie viel Jacken oder die Sache ist halt die, wenn man so lange unterwegs ist irgendwann, selbst wenn man denkt, okay, ich bin in Bewegung, ich laufe halt und da wird man nicht kalt, aber irgendwann, wenn man halt müde wird, fängt man schon an zu frösteln, also muss man schon immer mitdenken, was braucht man jetzt alles, wenn diese Kälteeinbruch kommt, dann braucht man nochmal dickere Jacke oder sowas, also man muss irgendwie mit allem rechnen.
Für alle, die jetzt zuhören, Florian, und denken, Mensch, das hört sich nach einer ganz schönen Qual an. Worin liegt denn die Schönheit in Ultraläufen?
Man läuft halt einfach los. Er hat dann wahrscheinlich Family und Freunde an der Strecke und weiß genau, die warten dann an Punkt XY und verpflegen einen und das motiviert dann, nochmal weiter zu rennen. Und man sieht halt einfach Ecken so von der Natur oder von der Welt oder vom Saarland in dem Beispiel, die man vorher noch nie gesehen hat, also wo andere Menschen vielleicht auch nie sehen. Und man läuft dann, was weiß ich, durch ein Dorf vielleicht und kriegt dann da plötzlich Support, wo man gedacht hätte, da läuft man einfach so durch, aber dann kommen Leute raus und feuern einen an und geben einem, was weiß ich, nochmal eine Wasserflasche oder so. Und das sind so die coolen Momente dann.
Florian Neuschwander, Ultraläufer, lohnt sich wirklich, ihm mal zu folgen. Nicht auf der Straße, sondern online. Sein Instagram-Account nennt sich Run with the Flow. 65.000 Abonnenten, wirklich sehr, sehr schöne Bilder vom Rennen und von der Natur.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.